herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Mittwochabend, Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen bei Das, wie immer live aus Norddeutschland. Wenn man Ihren Namen sagt, dann geht bei jedem von uns etwas an. Eine Filmerinnerung, ein Gedanke an strahlende Augen, an eine Frau, die tatsächlich zu den bekanntesten Schauspielerinnen in Deutschland gehört. Momentan rockt sie den Kalkberg als eine Lady, die möglicherweise nicht nur Gutes im Schilde führt. Sonja Kirchberger ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Liebe Sonja, herzlich willkommen.
Hallo, freue mich, dass ich hier bin.
Wenn ich Kalkberg sage, dann weiß man in Norddeutschland Bad Segeberg, Karl-May-Spiele. Du bist dabei. Heute nicht, weil heute ist keine Vorstellung.
Nee.
Heute regnet es auch. Wie glücklich bist du darüber, dass heute gerade keine Vorstellung ist?
Ja, wir haben ja auch schon im Regen gespielt, aber wir kriegen so viel von den Gästen vom Publikum zurück, dass wir das wirklich gut ertragen. Schlimm ist nur, wenn du dann nach der Regenvorstellung in die nächste Vorstellung musst und dann in das feuchte Kostüm nochmal.
Nein, das gleiche Kostüm, was trocken geföhnt wird.
Ja, das klappt nicht immer mit dem Trockenföhnen. Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber ansonsten der Regen, also wir haben das bis jetzt gut ertragen können. Wir haben auch viel Glück mit dem Wetter gehabt.
Morgen geht's weiter. Mhm. Morgen wieder und auch gleich wieder zwei Vorstellungen. Morgen,
ja.
Ne? Das schlaucht auch schon ein bisschen. Da ist schon ordentlich Power gefragt.
Oh ja, jeden Tag zwei Vorstellungen, außer Sonntag, also Donnerstag, Freitag, Samstag. Und anfangs wollte ich immer den drei Tagen nach Hause fliegen. Und man hat mir ganz schnell gesagt, die alten Hasen, die schon länger da sind, das wirst du sicher nicht tun. Weil nach diesen sieben Vorstellungen weißt du, was du getan hast.
Da willst du erst mal hier. Wie macht eine Lady im Salon? Würde so machen.
Ja, ne? Einfach
Füße
so
mal hoch
und sagen,
machen,
okay.
Ne? Und dann, aber das ist ganz interessant, weil du genießt ja das auch ein bisschen, mal in Norddeutschland zu sein, Ostsee die anzuschauen, Bad Segeberg die anzuschauen. Können wir gleich mal ausführlich drüber quatschen.
Unbedingt.
Freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist.
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Ja, schön ist sie, keine Frage. Doch das ist noch lange nicht alles, was sie zu bieten hat.
Nein.
Über Nacht wird sie berühmt. Verführt als Venusfalle ein Millionenpublikum. Zeigt aber seit Jahrzehnten, dass sie noch viel mehr drauf hat.
Gut.
Auf Mallorca hat sie ihr Glück fern des roten Teppichs gefunden. Landleben, Yoga, Wandern und viel Entspannung mit liebenswerten Wegbegleitern. Doch für diese Bühne verlässt sie gern ihr Paradies.
Ich wollte hier schon sein, bevor ich die Anfrage bekommen habe.
Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg ist sie jetzt Donna Leverett, eine Schurkin mit Stil und tödlicher Eleganz. Das klingt aufregend. Hier ist Sonja Kirchberger.
So, da waren schon viele, viele schöne Bilder aus Bad Segeberg. Du Hauptrolle bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Das bedeutet erstmal natürlich die ganze Zeit weg von deiner Heimat, Mallorca, logischerweise. Das bedeutet natürlich auch Donnerstag bis Sonntag, jeden Tag Vorstellung. Das bedeutet Kräfte zehren. Warum hast du sofort Ja gesagt, als die Anfrage kam?
Weil der Wilde Westen einfach, den darf man nicht ablehnen. Wenn man eine Anfrage hat, wo eine Frau ihre eigene Geschichte im Wilden Westen schreibt und nicht nur die Frau von ist, dann muss man das eigentlich zusagen. Also ist ja auch der kleine feministische Teil in der ganzen Geschichte. Zwischen Staub und Testosteron gibt es diese Donna Leverett, die wirklich einen Schatten wirft und Spuren hinterlässt, die sich auch stellt, Apachen oder Comanchen oder ihrem eigenen Mann. Also es ist eine ganz kräftige Frauenfigur, die ein Geschenk ist zu spielen.
Dein Mann, gespielt von Francis Fulton Smith, der hat auch ein bisschen zu leiden unter der sehr dominanten Donna, könnte man das so sagen?
Nein, zu leiden nicht. Die sind wirklich eins. Die gehören so zusammen. Also ich bin eigentlich wie er, nur mit Lippenstift. Also wir sind uns sehr, sehr ähnlich in der Rolle und wir wollen dasselbe. Und wir haben auch trotz der Gier, die wir haben nach dem Gold, haben wir auch einen ganz wichtigen Wert, den wir vermitteln. Weil zwischen uns kann nichts kommen. Wir stehen immer zueinander, bis der Tod uns scheidet. Und am Ende ist es auch so.
Nimm nicht alles vorweg, bis der Tod uns scheidet. Mensch, wer da von beiden sterben wird, das
das
wird natürlich nicht verraten. Welche
Grundvoraussetzung
muss man als Schauspielerin, aber auch als Mensch mitbringen, um da mitzuspielen?
Vitalität. Erstmal wirklich Vitalität, weil gerade bei den Proben auch nochmal, das sind wir bald wirklich Stunden, also immer wieder rauf den Berg, runter den Berg, nochmal probieren und. Wir haben Sand, wir haben steile Treppen, wir müssen schnell sein mit den Umzügen, wir müssen wirklich Vitalität mitbringen. Ich reite zum Beispiel nicht, also Francis reitet auch. Also es sind auch Reitkenntnisse, die man mitbringen sollte. Aber wir haben uns entschieden, obwohl ich gerne, ich reite immer wieder für Filme, aber es ist auf der Bühne noch mal was anderes.
Du reitest oft auch zwischen den Zuschauern, ne? Also es gibt ja auch diese
Szene. Und also diese Verantwortung wollte ich nicht übernehmen. Und deswegen kommt Donna natürlich standesgemäß mit der Kutsche.
Mit der Kutsche. Wir schauen uns einfach
ja, gerne.
Mit Donna mit der Kutsche. Also das ist ja auch ein wunderbares Bild. Kurzen Ausschnitt.
Du siehst fantastisch aus. Ich hab dich so vermisst.
Charles, es ist mir vollkommen gleichgültig, mit welchen Formen du hier deine Zeit vertreibst. Aber ich möchte nicht bloßgestellt werden. Haben wir uns verstanden?
Ja, klar. Ich möchte nicht, dass du mich hier vor allen Leuten so kritisierst. Meine Meinung zur Freiheit.
Und weißt du was? Deswegen liebe ich dich so sehr.
Ich habe was Großes für dich vorbereitet.
Mach es nicht zu spannend.
Ich möchte nicht, dass du mich vor allen Leuten kritisierst. Das meinte ich damit, dass er doch ein bisschen auch also, möglicherweise zu leiden hat.
Ja, also ich
ne?
sag mal, sie hat ihn im Griff.
Ja, 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 so. Das passt ganz gut zum Kollegen Francis Fulton Smith. Also das ist ganz kleine
es
Geschichte.
Es macht so viel Spaß mit ihm, wirklich. Also es macht richtig Spaß mit ihm auf der Bühne zu stehen.
Was ja immer wieder faszinierend ist, ich war selber auch schon ein paar Mal da bei den Karl-May-Spielen. Du sitzt als Zuschauer, es sind so 7.500 Zuschauer jeden Tag, zweimal, die da kommen und die da mitfiebern, mitgehen. Beschreib doch mal, wie auch ihr als Schauspieler diesen besonderen Vibe zwischen Zuschauern und Geschehen auf der Bühne mitbekommt.
Also wenn du vor fast 8.000 Menschen spielst, das ist eine Energie, das ist ein Energieaustausch zwischen dir und dem Zuseher. Das ist so groß das Gefühl, dass ich anfangs, wo ich die Bühne das erste Mal gesehen habe, trotz meiner Zusage fast wieder absagen wollte, weil ich habe noch nie vor 8.000 Menschen gespielt, also fast 8.000. Das ist etwas ganz Besonderes und ich weiß jetzt auch, warum meine Kollegen Wiederholungstäter sind und immer wieder zurückkommen zum Kalkberg, weil es ist einmalig. Es ist wirklich, als würdest du eher in einem Film sitzen. Also es ist nicht nur Theater. Es kommt Theater, Film, Abenteuer, Special Effects, Musik, Tiere. Es kommt alles zusammen und das ist genau die Magie der Winnetou-Spiele auf dem Kalkberg.
Ja, und so als Zuschauer bist du denn so in so einer anderen Welt drin.
Ja.
Du bist Teil
ja,
dieser Welt.
Du bist
du sitzt
Teil
da nicht
dieser
nur mit,
Welt.
Sondern bist Teil
Nein, du bist
Welt,
Teil
ne?
davon und du wirst verzaubert und am Ende der Vorstellung gleitest du wieder auf deinen Platz zurück. Aber man holt dich ab und nimmt dich mit auf die Reise.
Wir werden gleich nochmal über Gefahren bei den Stunts und so weiter sprechen. Aber es gibt natürlich auch Tage, nämlich Montag, Dienstag und Mittwoch, wo es keine Vorstellung gibt. Jetzt hast du eben schon erzählt, du hattest ursprünglich vor, nach Hause zu fahren. Das hat sich so ein bisschen erübrigt. Wie erkundest du Norddeutschland?
Ah, ich finde Norddeutschland so wunderschön. Und ich mag das Wetter hier. Also ich muss das jetzt
ja, gut,
mal
also,
sagen.
Du hast viel Sonne, das darf
ich
man nicht vergessen.
Ich habe viel Sonne und ich liebe diesen Regen. Also, das klingt jetzt ganz doof, aber es muss auch nicht jeden Tag so schütten wie gestern. Aber dieser leichte Regen immer und diese Natur, die so grün und so satt ist und sich so freut über das Wasser. Und dieser wunderschöne Bad Segeberger See. Dieses Bad Segeberg ist so ein schönes Städtchen. Ich bin so verliebt in dieses Städtchen. Und der Norden, ich habe Timmendorfer Strand kennengelernt
ja, jetzt,
und Lübeck und ich bin total verliebt in den Norden.
Ja, man kann auch wunderbar baden. Es ist ja, also,
die
wenn
Natur
die Sonne scheint,
ist
aber toll.
Einmalig ja. hier.
Ich muss zugeben, ich habe kein Buch von Karl May gelesen, aber ich habe alle Filme verschlungen. Mhm. Wie ging es dir?
Ich habe sehr spät Karl May gelesen oder vorgelesen bekommen. Und ich habe, ich wollte immer Tschotschi sein zu der Zeit. Das war klar.
Ja, logisch.
Also jedes Mädchen
logisch.
Wahrscheinlich. Also, heute würde ich auch.
Ich wollte immer mit einem Chochi zusammen sein. Also das muss ich sagen an dieser Stelle. Also das war immer der Traum.
Ja, und ich habe eine kleine Geschichte. Also ja. Ich durfte als Chochi gehen, also verkleidet in die Schule. Und ich habe meine Chochi-Perücke wochenlang nicht abgenommen, bis die Lehrerin zu Hause angerufen hat und gesagt hat, wie kriegen wir die Perücke von dem Kind runter?
So, da war sie aber schon festgewachsen.
Ich fand mich, also ich habe sie immer heimlich aufgesetzt, wenn ich rausging von unserem Haus, habe ich die Perücke wieder aufgesetzt. Und ich fand mich so Chochi. Ich war die beste Chochi aller Zeiten. Ich fand mich so totschön.
Und jetzt bist du bei den Karl-May-Spielen. Du kannst das Ganze auch beruflich betreiben.
Oh.
Wir schauen mal drauf. Wir wollen mal ein paar Bilder zeigen, so, was auch so Action-Szenen angeht von der momentanen Aufführung. Also das Ganze heißt ja Halbblut.
Ja. Hm?
Erzähl doch mal, was hier passiert. Hier zum Beispiel bist du ja selber dabei. Ne?
Also ist das große Finale gerade, ja. Wo wir flüchten wollen. Ich hole den Zug und er sollte alles noch in die Luft sprengen, wo uns aber die Brücke dazwischen kommt.
So, jetzt Achtung, jetzt kommt, Achtung, jetzt fällt was runter.
Ja.
Und die Brücke wird daraufhin natürlich demoliert.
Ja, Brücke bricht und...
Und Sonja muss fallen. Sonja wird von der Explosion weggeschleudert. Boom.
Ja, das...
Und Francis hängt da oben.
Ja, aber wir haben noch eine Überraschung.
Okay, das müssen wir ja gar nicht sagen. Aber das ist ja, macht ihr das alles selber, diese Stunts auch? Oder gibt es da ein professionelles Stunt-Team, was denn auch noch in diesen Sachen, bei diesen ganz besonders schweren Sachen vielleicht
einspringt? Also die Wahrheit liegt in der Mitte. Also wir versuchen natürlich so viel wie möglich selbst zu machen. Und das ist auch bei den Karl-May-Festspielen so. Aber sagen wir mal 85% selbst und 15% ist dann Magie oder Illusion.
Ja, es sollte natürlich auch keiner sich ernsthaft verletzen. Obwohl es gibt, eigentlich jedes Jahr gibt es Schlagzeilen, dass sich ein Hauptdarsteller verletzt hat und mit einem gebrochenen Arm irgendwo steht und dann weitermacht. Ne?
Ja, also das sind schon hart, das Ensemble, gerade die alten Hasen, die sind hardcore, die sind so hart im Nehmen, das ist brutal. Aber wir lernen viel von denen, weil wir auch manchmal ein bisschen verweichlicht sind, würde ich mal sagen, und verwöhnt sind von Filmarbeiten und Dreharbeiten, wo uns dann doch mehr abgenommen wird als bei den Karl-May-Spielen. Und wir lassen uns da gut inspirieren, dass wir da ein bisschen auch kräftiger werden und sagen, okay, also wir sind auch hart im Nehmen, wir ziehen mit.
Bei einer Sache denke ich immer wieder, da ist ja unglaublich viel Feuer. Explosionen,
Waffen,
also Dinge, die so kaputt gehen und einstürzen. Und da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwo falsch hintritt.
Man muss so aufpassen, es ist verrückt. Also Karl-May-Festspiele ist wirklich Achtsamkeit. Mhm. Ein Training in Achtsamkeit.
So, und dann das Kräftezehrende. Hast du dich denn, da haben wir vorhin schon kurz besprochen, du machst ja viel Sport, also Yoga zum Beispiel, bist viel in der Natur, aber hast du noch mal ein spezielles Programm gemacht, um das, ich zeige es mal eben hier im Hintergrund, ne? Nee, den Weg rauf.
Das kann man
runter,
gar nicht sehen, hin und her, wie steil es wirklich hinten ist.
Das ist ja, das ist übrigens, hier, können wir Ihnen mal zeigen. Da hier, das an der Stelle, da ist das mit der Bahn. Ne?
Ja,
da stürzt es mit der Bahn ein.
Da kommt sie rein, die Bahn.
Und so sitzt man da als Zuschauer davor und hat das Ganze rund quasi vor sich.
Ja.
Hast du dich noch mal extra vorbereitet?
Ja, ich habe schon also viel Konditionstraining gemacht. Aber ich bin Gott sei Dank von Natur aus ein Mensch, der das sowieso immer tut, weil ich bin ein sehr motorischer Mensch. Ich muss mich bewegen, ich liebe das. Und ich wusste, das, was ich brauche, ist Vitalität. Und was Donna braucht, ist Vitalität. Das ist genau auch die Kraft der Frau, die sie hat. Ihre Schnelligkeit und ihre Vitalität.
Bis zum 7. September spielt ihr noch.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, jeder Abend ist anders?
Jeder Abend, jede Vorstellung ist anders. Ja. Und das ist so wunderschön. Es ist jedes Mal ein Erlebnis. Und wie gesagt, ich komme noch mal darauf zurück, was wir vom Publikum zurückkriegen.
Ja.
Von diesen Tausenden von Menschen, Kindern, jede Generation, Familien. Das ist einmalig. Wer das einmal erlebt hat, das hat einen Suchtfaktor.
Ja, und wenn mal was nicht klappt, dann wissen das die Zuschauer natürlich, wenn irgendeine Explosion irgendwie nur ganz komisch ein bisschen
weit schief geht,
die wissen das und freuen sich.
Und es gibt Zuschauer, die kommen irgendwie 3-4 Mal im selben Jahr und die wissen dann genau, an welcher Stelle was eventuell nicht geklappt hat.
Also Halbblut mit Sonja Kirchberger, aktuell Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Wir gehen jetzt an eine andere deiner filmischen Wirkungsstätten, Stichwort König von St. Pauli, Karin Rowoldt und der Kiezforscher.
St. Pauli um 1830. So beschaulich hat es mal angefangen im sündigen Vergnügungsviertel. Er geht auf Spurensuche. Kulturanthropologe Manuel Bolz will vergessene Geschichten erzählen. Geschichten von Vergnügen und Gewalt.
Das ist ein Forschungsinteresse, auch weil ich finde, dass das Vergnügen auch immer eine Schattenseite hat, die mit Gewalt und Macht einhergeht, die aber gar nicht so sichtbar ist. Und ich finde es wichtig, diese Geschichten auch zu erzählen, als auch zu zeigen, was für welche politischen Institutionen da vielleicht auch mitspielen oder auch Politiken, die gemacht wurden.
Das St. Pauli-Archiv wird zum zweiten Zuhause für den Doktoranden. Er fokussiert sich auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Rausch und vor allem Prostitution bringen nicht nur Geld, sondern zunehmend Gefahren ins Viertel. Neue Allianzen werden geschmiedet.
Meine Grundthese ist, dass sich da so ein gewisses Sicherheitsregime etabliert hat, ne? Und Bündnisse zwischen Zivilgesellschaft und Politik, die Sexarbeit regulieren wollten. Dann kamen die Luden, die Zuhältergruppen auch auf, die sich natürlich das Recht genommen hatten, auch irgendwie hier was zu sagen zu wollen.
Als Gegenentwurf zum unkontrollierten Straßenstrich planen Bürger und der SPD-Frauenverein gemeinsam mit einem Großinvestor eine Art Kasernierung der Freudenmädchen. 1967 eröffnet das Eros Center. Tatsächlich wird es das Sexgeschäft revolutionieren.
Und dieses erste Großbordell, was Ende der 60er Jahre da aufgemacht hatte, das war ja ein Ergebnis von auch politischen Allianzen, die versucht haben, dann Sexarbeit oder Prostitution zu verräumlichen. Und das hat sich als globale Idee auch expandiert. Damit wurden Millionen gemacht.
Ende der 80er greift AIDS um sich und das Eros Center geht pleite. Andere Läden stehen in Verruf, Bandenkriege und Abzocke. Manuel Bolz spürt auf dem Kiez Menschen auf, die zu der Zeit Opfer oder Zeugen von Verbrechen wurden. Peter Schreiber zum Beispiel hat als Polizist einiges erlebt. Körperliche Gewalt, Diskriminierungen und etliche Fälle von Abzockerei.
Gerade an der Reeperbahn gab es Snap-Lokale, die versprachen, schöne Mädchen, sexuelle Erlebnisse. Und am Schluss hatten sie Rechnungen, die nicht selten vierstellig in D-Mark waren, aber nichts vom Vergnügen gehabt.
Nicht immer sind die Kunden die Geprellten. Der ehemalige Ermittler erinnert sich an einen kuriosen Fall, bei dem er Freier und Sexarbeiterin vernommen hat.
Es kam ein solcher Freier und der sagte, er hätte sich noch nicht mal ausgezogen. Das stimmt nicht, sagt sie, das stimmt nicht. Und dann hatte sie mir geschildert, welche Unterhose er trug. Und das war nicht so weiß Doppelripp, sondern die war gemustert. Habe ich nur gesagt, Hose runter. Wer ist hier Täter, wer ist Opfer? Das ist manchmal sehr, sehr schwer.
Nach solchen Erlebnisberichten sucht der Forscher. St. Pauli ist für ihn mehr als Mythos und Marketing erzählen.
Erzählungen über Gewalt und Vergnügen werden ja oftmals in so Sex-and-Crime-Narrativen auch aufgegriffen. Und es gibt auch Krimitouren oder sowas. Das muss man auch immer kritisch einordnen. Und das ist auch das Ziel meiner Forschung. Also nicht nur dieselben Erzählungen, die eh schon überall bekannt sind und touristisch vermarktet sind, sondern genau den Blick darauf lenken, auf die Perspektiven, die bisher eher in den Hintergrund gerückt sind.
Ja, ist ganz interessant. Also der Kiez, die Reeperbahn, auch damals seine Rolle im König von St. Pauli. Das steht so alles so komplett im Kontrast zu dem, wie du aufgewachsen bist. Mhm. Wie streng war das damals in der Klosterschule im Umland von Wien?
Es war nicht nur die Klosterschule, wir sind auch zu Hause relativ streng aufgewachsen. Aber ich denke, meine Eltern wollten einfach das Beste für uns und haben uns deswegen doch sehr vorbereitet auf das Leben, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel manchmal. Man macht es ja nie richtig als Elternteil. Man hat ja immer jeden Tag Premiere und man macht Dinge falsch, man macht Dinge zu sehr kontrolliert.
Witzigerweise, was die Eltern früher falsch gemacht haben, man selber als Eltern macht ja dann auch wieder Dinge
absolut
falsch, ne?
Ja, man überträgt das. Und ich war zum Beispiel die absolute Helikopter-Mother und das war schrecklich für meinen Sohn, also gerade in der Pubertät. Aber wir wurden schon sehr zu Verzicht und Disziplin. Also ich war ja auch Tänzerin, klassische Tänzerin.
Ja, da gehört ja auch
Verzicht und Disziplin. Ich war in der Klosterschule teilweise Verzicht und Disziplin. Und auch mein Vater starb sehr früh und wir wussten auch, jetzt ist Verzicht und Disziplin angesagt. Weil meine Mutter hatte dann 4 Kinder, alleine als Witwe. Und wir wussten, wir haben da relativ wenig Raum jetzt in der Pubertät oder wie auch immer zwischen uns, dass wir da jetzt nochmal, ja, was Kinder und Pubertierende halt so tun, dass wir so aus der Reihe tanzen sozusagen. Ja. Und da haben wir uns auch sehr diszipliniert, um meine Mutter auch sehr zu unterstützen.
Das war auch eine ganz andere Zeit, das waren 80er Jahre, das darf man nicht vergessen, da gab es noch kein Handy.
Nee, und vor allen Dingen, wenn ich oft höre, denk mal an dich, wie du in der Pubertät warst, dann denke ich immer, oh mein Gott, ich hätte gar nicht den Raum bekommen, irgendwie so aus der Reihe zu fallen. Also vielleicht hätte mir das auch gut getan, aber deswegen spiele ich so gerne Antagonistinnen.
Ja.
Ich liebe es, weil ich kann so richtig reinfallen, ich kann böse sein, ich darf, es hat kein, also der Gute, der Held hat ja immer so ein Korsett. Und ich sag mal, die Anti-Heldin, die kann ja sich mal so richtig losschreien. Und das tut gut.
Ja. Ich denke, das ist gut, dass du das ansprichst, weil die Elisa von den Bergrettern, die ist ja im Grunde ihres Herzens auch nicht nur gut. Die ist ja schon so ein bisschen hintertrieben, sagen wir es mal so.
Die Elisa ist ein ganz spezieller Charakter, weil die Elisa hat auf der einen Seite was Hintertriebenes, auf der anderen Seite sieht die nur bis zur Nasenspitze und das sind die schlimmsten Menschen. Also die ist beratungsresistent. Es gibt ja Menschen, die entscheiden, also bin ich jetzt hinterlistig oder entscheide ich mich jetzt für welche Seite? Ich glaube nicht, dass Elisa noch entscheidet. Elisa sieht bis zur Nasenspitze. Wo ich bin, ist vorne. Und das sind die allerschlimmsten Leute.
Antagonist. Antagonist zu dir. Seit 3 Staffeln bist du dabei bei den Bergrettern. Ja. Wir schauen uns die Elisa mal kurz an.
Schöne Frau, wollen Sie zu mir?
Herr Dörfler, ich muss doch sehr bitten. Nein, ich suche den Kofler, der nicht auf der Beerdigung war.
Da war ich auch nicht. Aber das ist doch gar nicht aufgefallen, oder? Hm? Wir haben einen Einsatz gehabt. Und der Markus ist unterwegs ins Hotel. Leichenschmaus. Aber vielleicht kann ich dir ja helfen.
Leider nein. Es geht um das Enzian-Bauprojekt.
Hat der Markus nichts damit zu tun, oder?
Doch. Ich bin ab sofort auf die Zusammenarbeit mit dem Kofler angewiesen. Seitdem unser Bürgermeister unter der Erde liegt, gibt es keine bürokratischen Abkürzer mehr.
Naja. Der liegt ja gerade mal seit 2 Stunden unter der Erde, oder?
Eben. Und mir rennt die Zeit davon. Hast du gesagt, Leichenschmaus? Da bin ich doch schon wieder weg.
Es ist doch schön, wenn man am Dachstein dreht und auch ein bisschen österreichisch sprechen kann.
Das
ne?
ist ein
Deine Heimat, das darf man
Elisa
nicht vergessen.
Elisa ist auch ein Geschenk, die Rolle. Die macht mir sehr viel Spaß. Und ich habe da auch so fantastische Kollegen, so sympathisch. Und das Produktionsfirma ist toll. Also ich bin da echt gerne.
Ja, in der Kulisse zu drehen. Ich meine, in welchen Kulissen drehst du eigentlich? Also mein Karl May in den Bergen. Also es ist ja Leben auf Mallorca. Aber das ist ja interessant, dieses Leben auf Mallorca. Natürlich ist man da schnell auch mal in Deutschland oder in Österreich. Logisch, ist überhaupt gar keine Frage. Aber trotzdem, du hast ja noch ein paar andere Themen, die dich umtreiben. Mhm. Wonach suchst du dir Rollen aus, wo du wirklich Lust drauf hast, dass du eben noch einen Film machst?
Also, ich möchte nicht mehr so viel drehen wie früher. Das ist jetzt, klingt ein bisschen arrogant, das soll es aber gar nicht sein, weil im Moment wird auch sowieso weniger gedreht. Das weiß man, dass die Branche sehr stark reduziert hat mit Produktionen. Deswegen bin ich extrem dankbar, dass ich es noch immer so handhaben darf, dass ich Anfragen am Tisch liegen habe, um überhaupt zu entscheiden, zu sagen, fliege ich wieder weg von zu Hause, bleibe ich zu Hause. Und ich drehe halt für mein Leben gerne. Also ich muss fast drehen. Wenn ich länger nicht drehe, sagt mein Mann immer, oh mein Gott, sie braucht bitte wieder eine Rolle. Wieder. Sie braucht eine Rolle.
Bitte dreh wieder, sonst drehst du durch.
Ja, sonst drehe ich durch. Ja. Ich liebe es so sehr, mich in andere Menschen reinzudenken und sie auch darzustellen. Dieser Beruf ist ein Geschenk. Ich finde, jede Rolle ist so ein Stück Heilung auch für mich. Weil ich immer wieder mit Anteilen in mir in Verbindung komme, mit denen ich vielleicht sonst gar nicht in Verbindung kommen würde. Und wir tragen ja alle Anteile in uns.
Ja,
und,
klar.
Mir macht das großen Spaß, auch so Türen zu öffnen, wo man sagt, sollte man
Liebe und Hass liegen dicht beieinander. Und Gut und Böse liegen im Menschen natürlich auch immer dicht beieinander. Das ist oft eine Entscheidungsfrage.
Es ist eine Entscheidungsfrage. Ja. Wir entscheiden uns, ob wir kultivierte Menschen sein wollen oder ob wir uns jetzt wirklich nur emotional treiben lassen oder uns vom Ego treiben lassen. Das ist wahrscheinlich richtiger. Aber wenn man dann, mein Leben privat ist, ich wandere gerne, ich bin mit meinen Hunden, bin viel am Strand, viel alleine, ich lese gerne. Das heißt, mein Leben wäre für einen Film so langweilig, den will keiner sehen.
Naja, also ich sag mal, Olivenernte auf Mallorca, also da könnte man doch schon schönes, also ja, wenn es Rosamunde Pilcher wäre, ja, also könnte man schon was Schönes von machen.
Ja, aber wäre es kein Krimi.
Aber tatsächlich, wo ich das gerade sage mit Olivenernte, Mallorca, also das ist ja schon eine große Finca, da gibt es viel zu tun. Deswegen hast du ja auch nicht immer nur Zeit, irgendwo Filme zu drehen.
Ja, die Olivengeschichte hat sich sowieso enorm vergrößert. Also das ist, wurde auch Firma gegründet und weitere Olivenhaine gekauft und wir arbeiten mit großen Firmen zusammen. Wir füllen nicht mehr so romantisch in kleinen Fläschchen ab, sondern gleich in großen Flaschen. Also das ist schon sehr, sehr groß geworden. Aber das Einzige, was ich mir nie nehmen lasse, ist der Zeitpunkt, wann geerntet wird und wie geerntet wird. Also wir ernten nur mit Rechen oder motorischen Rechen. Ja. Also diese Baumrüttler kommen mir nicht in Frage.
Also nur das, was runterfällt quasi.
Also ja, und mit Netz natürlich. Mhm. Das lasse ich mir nicht nehmen und den Zeitpunkt, wann geerntet wird, weil ich möchte einen Geschmack haben, der nicht brennt. Mhm. Im Hals, der trotzdem noch einen hohen Anteil...
Manchmal, wenn sie zu fest noch sind, ne?
Nein, das Gegenteil.
Das Gegenteil, okay.
Gegenteil. Also die grüne Olive hat sehr viel mehr Antioxidante wie die dunkle Olive. Ja. Und wir wollen, mein Ziel ist es immer, dass so die halbe Olive noch grün ist und der Rest so violett-schwarz ist. Weil dann haben wir schon einen kräftigen Geschmack, aber nicht zu kräftig. Und das sind die Momente, ist, die sind das, ganz besonders.
Das ist tolle Wissenschaft. Wir schauen dich gleich nochmal an. Ja. Bei der Arbeit. Ein paar Fotos haben wir auch noch von Mallorca, von der Finca. Vorher wollen wir wollen uns auch über deinen Trecker unterhalten. Vorher haben wir eine Landwirtin, die mal so richtig Gas gibt. Nicht nur mit dem Trecker. Elisabeth Bergmann.
Moin, ich bin Gesa und ich bin Landwirtin, weil es der geilste Job der Welt ist.
Und manchmal ist der ganz schön nass, auch mitten im Sommer. Aber Gesa Rammer aus Niedersachsen ist alles andere als aus Zucker.
Das ist ja das, was uns Landwirte irgendwie ausmacht, dass wir mit der Natur arbeiten, eben in der Natur, von der Natur leben. Und dann müssen wir natürlich auch alles annehmen, was die Natur uns so gibt. Er hätte ein bisschen früher kommen können. Wir sind ja jetzt schon fast Richtung Ernte, wo wir eigentlich gar keinen Regen dann mehr brauchen. Da brauchen wir natürlich trockene Tage, um ernten zu können. Aber es gibt ja auch verschiedene Kulturen. Ich habe ja noch Kürbis und Zuckermais und da freue ich mich gerade wie Bolle, dass es regnet.
Gesa bewirtschaftet den Hof in Gifhorn gemeinsam mit ihren Eltern. Sie hat Landwirtschaft studiert, baut Hafer, Weizen und Lupinen an und wird eines Tages den Hof ganz übernehmen.
Ich wüsste jetzt nicht, warum Frauen da keinen Spaß dran haben sollten. Also für mich gehört es mit dazu und ich mache es richtig gerne, aber es macht vor allen Dingen die Abwechslung. Also das Arbeiten mit Tieren oder auch sonst mal was Körperliches mit dabei ist, gar keine Frage. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ja, Treckerfahren ist das Geilste, ich mache das nur. Das habe ich jetzt nicht so, es ist eher die Abwechslung. Aber dass man dann eben noch so einen Tag auf dem Trecker sitzt, also macht auf jeden Fall Spaß.
Ihre Lieblingstiere sind die Rinder, die bei Wind und Wetter draußen leben. Auch wenn es regnet, ein kurzes Hallo muss sein.
Was denn? Wollt ihr jetzt was von mir? Ich kann auch nicht dafür, dass es regnet jetzt.
Seit 2019 postet Gesa auf Instagram übers Landleben und will so auch mit Klischees aufräumen.
Güllefahren ist einfach Männersache.
Düngeplan, Wetterbericht. Ob es Zeit ist für Güllefahren, spürt man in der Prostata.
Und wenn du nicht in der Lage bist, im Stehen zu pinkeln, wie willst du als Frau vernünftig Güllefahren?
Wir wissen alle, dass man einen Bart braucht, um den Schieber zu öffnen. Auf glatter Haut hält das doch gar nicht.
Zum Ankuppeln des Schlauches braucht man Eier und ohne Muskelkraft geht gar nichts. Es liegt uns einfach in den Genen.
Eier hat Gesa genug. Aber die haben natürlich ihre Hühner gelegt.
Ich thematisiere das mit Frauen in der Landwirtschaft. Und das Internet ist voll von Vorurteilen. Das ist der Wahnsinn. Also in den Kommentarspalten findet man alles Mögliche. Von wegen, ja, ist ja auch kein Wunder, ist ja auch kein Job für eine Frau.
Die 33-Jährige beweist das Gegenteil, führt den Hof professionell.
Wir haben halt im Stall eine Voliere, da sind auf zwei verschiedenen Ebenen die Nester und hinter jedem Nest ist ein Förderband. Das heißt, wir haben jetzt hier oben und da ein unteres Förderband, die kommen hier an und das Ding ist einfach nur dazu da, die Eier hier auf einer Ebene bei mir ankommen zu lassen.
Knapp 3000 Hühner legen täglich etwa 2500 Eier. Alle werden kontrolliert, gewogen und sortiert. Auch das gehört zu Gesas Job.
Ich habe bis nach dem Abitur eigentlich gar nicht gewusst, was ich machen will und habe mir dann halt versucht, auch Alternativen zu überlegen, aber mir fiel einfach keine ein. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht fällt mir nichts Gutes ein, weil es nichts Besseres gibt, außer das hier. Und habe gedacht, ich fange erst mal an. Und als ich dann die Ausbildung angefangen habe, Und ja, bin ich immer weiter reingewachsen und habe dann eben auch gemerkt, na Gott sei Dank war die richtige Entscheidung.
Mit Herz, Humor und Überzeugung gibt die Landwirtin gerne Einblicke in ihren Alltag. Natürlich auch bei Schiedwetter.
Ja, Schiedwetter ist übrigens das Stichwort. Gesa, Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch. Gesa hat heute Geburtstag und den verbringt sie mit ihrer Oma an der Ostsee. Und natürlich bei Schiedwetter. Ne? Also, aber trotzdem, habt einen schönen Geburtstag heute, liebe Gesa. Toller Film auch. Tolles Treckerfahren. Ne? Sonja hat schon ganz eifersüchtig geguckt, wie cool sie das macht. Aber wobei, du bist auch eine gute Treckerfahrerin.
Ja, aber die freut schon noch mal mehr drauf. Der Trecker ist ungefähr viermal so groß wie meiner. Die macht richtig Landwirtschaft, die Frau. Die weiß auch abends, was sie gemacht hat. Ja. Übrigens von mir auch Happy Birthday. Und mein Trecker ist ja wirklich...
Wir können mal zeigen. Wir können mal zeigen. Sonja beim Treckerfahren. Ne? Guck mal, zeigen wir mal eben die entsprechenden Bilder. So. Da sieht man es.
Ja, es ist so ein ganz alter, mit dem ich dann durchfahre und gucke, den Status der Oliven, was braucht der Baum, funktioniert das Wasser, das wir zugießen. Das ist die Arbeit, die ich damit mache.
Aber das ist ja auch das Schöne. Wir haben uns da während des Films über die Gesa drüber unterhalten. Wenn man etwas Wirkliches macht, du kommst nun aus diesem künstlerischen Beruf,
yeah.
Du machst einen Film, das ist toll, du hast eine Aufführung, das ist toll, aber auch immer sehr vergänglich. Mhm. Wenn man so etwas Richtiges so mit den Händen macht und abends kaputt ist davon.
Ja, das ist eine andere Form von Müdigkeit. Ja, ist eine Befriedigung. Und ich fühle mich sowieso zur Natur sehr verbunden. Also ich spreche oder ich habe auch so einen Dialog mit meinen Bäumen und höre da genau hin, was sie brauchen, was sie wollen. Das klingt ein bisschen verrückt, aber wenn man sehr lange in der Natur arbeitet, merkt man sehr schnell, wenn der Baum irgendwie noch mehr Wasser braucht, bevor er irgendwie schon Anzeichen hat. Also man ist eins mit der Natur. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber das ist ein einmaliges Gefühl und ich möchte das nicht missen. Also das erdet mich und das ist für mich so, das ist mein Kraftort. Das gibt mir wahnsinnig viel Energie.
Die Natur gibt euch ja was mit den Oliven. Ihr gebt der Natur auch was zurück durch Pflege, durch Boden,
beschneiden,
ernten auch.
Ja, das und auch Abono. Wir versuchen ja, wir sind ja Bio auch, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und dass es der Natur gut geht, das ist uns wichtig. Nicht, dass wir sie nur ausbeuten, sondern dass es ihr gut geht. Und da leben wir mit der Natur.
Und das Schöne finde ich, man sieht es auch an den Hunden. Du kannst gar nicht mal ohne Hunde, glaube ich.
Ja.
Und es sind auch keine, also Hühner haben wir auch, ne? Oder habt ihr auch. Und, und das sind, guck mal hier, keine Schoßhunde, sondern
nein,
das sind...
Nein, 35 Kilo einer. Aber das ist so irre, das war der einzige Grund, warum ich dann wirklich gedacht habe, also wie ich die Anfrage vom Kalkberg bekommen habe, wäre das der einzige Grund für eine eventuell keine Zusage gewesen, weil ich dachte, schaffe ich es, 3 Monate ohne meinen Hunden zu sein? Und ich muss dir sagen, es ist echt schwierig. Ich habe jetzt schon so starkes Heimweh nach meinen Hunden. Mit denen kann ich auch nicht telefonieren und nichts. Also die
Bildtelefon möglicherweise.
Ja, das Videos kriege ich jeden Tag.
Bis zum 7. September bist du noch engagiert.
Ja.
Karl-May-Spiele.
Ja.
100 Kilometer schnell. Die Formel 1 auf dem Wasser macht Station vor Rügen. Und zwei Piloten kommen morgen zu uns davon.